Das Buch Genesis ist, wie auch Ida Glaser gesagt hat, ein zentrales Buch in der Heiligen Schrift, sowohl für die Juden wie auch für uns als Christen, denn unser Evangelium kam als Erfüllung dessen, was schon im Buch des Genesis angefangen hat. Wir haben jetzt von Ida Glaser aus gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, durch das Buch Genesis mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Das ist die eine Seite. Und ich möchte jetzt in meinem Vortrag das Thema herausnehmen, Isaak bzw. Ismael und Isaak. Und wie können wir diese Frage heute in unserer heutigen Zeit, in der heutigen politischen Situation, einmal Israel und die Araber, das ist ja eine Zeitbombe, die da tickt und niemand richtig weiß, wie das interpretiert wird. Und jeder munkelt, es wird in den nächsten paar Jahren Krieg geben. Und einmal, wie ist es von unserer geistlichen Situation her zu betrachten? Wie können wir diese Problematik verstehen und einen biblischen Ansatz finden, um eine Antwort darauf zu finden? In unserem Zeitalter der Globalisierung erleben wir immer mehr eine Auseinandersetzung und ein Auseinanderdriften zwischen den Religionen und Kulturen dieser Erde. Um diese Spannung zwischen diesen Religionen und Kulturen entgegenzuwirken, versucht die Politik, das Prinzip der Toleranz und Gleichberechtigung der Religionen durchzusetzen. Bei der Lösung dieser Frage geht es aber von der politischen Perspektive nicht darum, welche Offenbarung von Gott kommt. Wir haben ja gesehen, der Koran hat auch angeblich in Klammern Offenbarungen über die verschiedenen Fragen und Thematiken, die wir besprochen haben, aber müssen erkennen, wie Ida Glaser auch dargestellt hat, wie die Bibel diese Geschichte versteht und wie der Koran das uminterpretiert. Aber die Weltpolitik kann nicht nach dem Wahrheitsgehalt der Offenbarung schauen, sondern es geht um die Politik, die Konflikte auf unserem Globus so weit wie möglich zu minimalisieren. Der Wahrheitsanspruch einer Religion, die von der postmodernen Gesellschaft inzwischen nicht mehr als eine Offenbarung betrachtet wird. Religionen sind Erfindungen und Legenden der Menschen in ihrem Verständnis, wird immer mehr in den Hintergrund gestellt oder gleichgeschaltet, damit kein Konflikt mit Andersdenkenden oder Glaubenden entstehen kann. Dass dadurch viele Menschen nicht mehr unterscheiden können, was nun die wahre Offenbarung Gottes und was menschliche Erfindung ist, scheint den Sieg des Durcheinanderwerfers dabei nur zu beschleunigen. In diesem globalen Konflikt stehen die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, im Vordergrund, die über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg miteinander und gegeneinander gekämpft haben, weil jeder den absoluten Wahrheitsanspruch für sich erhebt. Dieser Konflikt beherrscht heute die Weltpolitik. Wir sehen Präsident Obama in den USA ist sehr bemüht, zwischen den Juden und den Arabern eine Lösung zu finden. Dann haben wir vor zwei Tagen gehört, was die Antwort von Iran, also Ahmadinejad, im UN-Plenarsaal war auf diese Politik der USA und des Westens. Dieser Konflikt beherrscht heute die Weltpolitik, da die islamische Welt ein religiöses Problem damit hat, den Juden das Land Israel zu überlassen. 1,3 Milliarden Muslime hadern mit knapp 13 Millionen Juden, die den Anspruch erheben, laut der Verheißungen Gottes in der Bibel, speziell Genesis-Buch, erste Buch des Mose, das Land Palästina physikalisch und politisch besitzen zu dürfen. Dieser Anspruch erhebt die juristische Frage, wer nun der legitime Segensträger der Verheißungen Gottes ist. Ida Glaser konnte jetzt die Opferung des Ismaels im Koran, das Thema, gar nicht besprechen. Aber wie völlig klar ist, der Koran geht von Ismael aus und gar nicht von Isaac als derjenige, der hätte geopfert werden sollen. Das hat natürlich mit der Tradition und mit dem Ziel dieser Texte zu tun. Beide, sowohl Juden wie auch Muslime, führen ihren Anspruch jeweils auf den Segen Abrahams zurück. Und das ist das Entscheidende. Darum spricht man heute von den sogenannten abrahamitischen Religionen mit dem Ziel, alle Seiten, die sich in irgendeiner Weise im Verhältnis zu Abraham sehen, auch die Christen, durch Gleichstellung in dieser Auseinandersetzung zu besänftigen. In diesem Vortrag werden wir nicht die Frage der Legitimität der abrahamitischen Religionen behandeln. Das würde ohnehin den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Wir wollen lediglich versuchen, der Frage nachzugehen, was sind die Gründe dafür, dass Gott den Sohn der Sarah, also Isaac, und den Zweitgeborenen des Abrahams, anstelle Ismael, seinem erstgeborenen Sohn, als Segensträger erwählte? Und zweitens, welche Konsequenzen hat diese heilsgeschichtliche Tatsache für unseren christlichen Glauben, heute und unter Umständen auch in der Politik? Bei dieser Fragestellung ist nicht nur das Thema der Vorerwählung Isaaks durch Gott zu bedenken, also nicht nur, weil Gott gesagt hat, so ist es, dann ist es so, sondern wir wollen auch die Hintergründe beleuchten, die zu dieser Erwählung geführt haben. Ida Glaser hat ja kurz angesprochen, dass das Vorrecht der Familie, dass man aus der gleichen Familie heiratet, welche biblische und tiefere Bedeutung haben, da finden wir hier in der Bibel. Ohne diese Differenzierung der Fragestellung zur Erwählung Isaaks als den Segensträger im Alten Bund kann eine Diskussion über die heilsgeschichtlichen Konsequenzen und die Gleichstellung aller monotheistischen Religionen nicht sachlich geführt werden. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen. Darum ist dieses Thema sowohl für die geistliche Erbauung, aber auch wie für die Theologie genauso wichtig und wie auch für unsere gegenwärtige politische Diskussion, die, wie eingangs erwähnt haben, uns heute global betrifft. Bei dem Thema Ismael oder Isaac habe ich nur das Thema in drei Hauptpunkte unterteilt. Einmal ist das der erste Hauptpunkt, die Verheißungen an Abraham. Welche Verheißungen hat Abraham empfangen im Zusammenhang mit dem Segen, der später an einer seiner Söhne überging? Zweitens, wie sieht es aus mit den Müttern dieser beiden unterschiedlichen Segensträger, Ismael und Isaaks? Und drittens, welche Auswirkungen der Heilsgeschichte haben wir auf unser Zeugnis heute und auf die Politik? Hast du mir die? Ja. Die gegenwärtige Heilsgeschichte nahm ihre konkrete Form mit der Person Abrahams an im Genesis-Buch, indem Gott ihn aufforderte, sein Vaterland zu verlassen und in seine neue Heimat auszuwandern, die eigentlich nicht zum semitischen Einzugsgebiet gehörte, aus dem er abstammt, hat sich dadurch die Heilsgeschichte der Bibel wesentlich verändert. Zum Zeitpunkt, als Abraham den Befehl Gottes erhielt, hatte er sich nicht in Ur aufgehalten, sondern in Haran, das sich im nördlichen Gebiet des Zweistromlandes befindet. Und es befindet sich am östlichen Ufer des Euphrats. Das ist der lange Euphratfluss und Haran ist auf dem östlichen Ufer. Abrahams Vater Terach war bereits zuvor mit seiner Familie aus Ur in Chaldea nach Haran ausgewandert. Das in Genesis 11, 31. Somit erging der Befehl Gottes an Abraham, diese Auswanderung zu vollenden und sich über den Euphrat hinweg nach Kanaan zu begeben, das westlich, also auf diese Seite des Euphrats zu begeben, das westlich des Euphratstroms liegt. Und das ist die sogenannte Levante. Das ganze Gebiet westlich des Euphrats nennt man Levante. Und ich werde immer wieder die Texte aus dem Genesis lesen, damit man auch den Text authentisch vor sich hat. In 12,1 spricht Gott zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. In dieser neuen Heimat wollte Gott den Abraham zu einem, ich glaube jetzt, das untere oder auf der anderen Seite. In dieser neuen Heimat wollte Gott den Abraham zu einem großen Volk und zu einem Segen machen. Der Segen, der hier angedeutet wird, ist aber noch allgemein gehalten. Zwar wird hier bereits von einem großen Volk geredet, aber noch nicht spezifiziert. Auch sind bis zu diesem Zeitpunkt dem Abraham noch keine konkreten Verheißungen gegeben worden, dass er Land besitzen wird. Heißt es nur, du wirst ein großes Volk sein und ich will dich segnen. Ich will segnen, spricht Gott weiter, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Der Satz, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, zeigt, welche Bedeutung Abraham und seine Nachkommen für die Heilsgeschichte Gottes unter der ganzen Menschheit nach der Sintflut haben sollte. Aber der Segen Gottes ist, wenn man die Bibel verfolgt, ist immer an die Person selbst gebunden und insbesondere an den Kindersegen. Das war der alttestamentliche Segensverständnis. Dies erklärt die Verheißung Gottes an Abraham, als er nach Kanaan kam. Also er hat sich dann, das nächste Bild bitte. Ja, es ging dann runter bis nach Hebron, in diese Gegend, und Beersheba, da hat er sich meistens aufgehalten. Dies erklärt die Verheißung Gottes an Abraham, als er nach Kanaan kam und das Zweistromland hinter sich ließ. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Erst nachdem Abraham den Euphrat überschritten hat, erhält er etwas von dem Kindersegen. Wir lesen hier, dass nicht Abraham selbst das Land als Erbe bekommen soll, sondern seine Nachkommen. Das ist ganz wichtig. Damit sind beide Söhne Abrahams in diese Verheißung hineingeboren worden. Die sind ja nach dieser Verheißung auf die Welt gekommen, mit gleichem Wohn- und Lebensrecht. Nun sind für uns Menschen alle Verheißungen wunderbar, wenn sich aber das Gesagte nicht materialisiert, nicht physikalisch fassbar ist, wird es für uns Menschen immer schwierig, das zu glauben. Genauso erging es dem Abraham, als Gott mit ihm in einer Offenbarung redete. Wir lesen in Genesis 15, nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und jetzt spricht Abraham und lamentiert. Abraham sprach aber, Herr mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Samen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Gesindes soll mein Erbe sein. Und da antwortet Gott auf Abraham, auf seine Not. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Hier in Kanaan, in der Fremde, wir müssen noch hinzufügen, das semitische Gebiet war ja damals auf der östlichen Seite des Euphrat, hier war kanaanitisches Gebiet. Also Abraham ist in die Fremde gegangen, heute ist hier semitisches Gebiet, aber das ist 4000 Jahre nachdem diese Geschichte passiert ist. Hier in der Fremde erhält Abraham zum ersten Mal die Verheißung, dass er einen leiblichen Erben haben wird, von dem ein großes Volk hervorkommen soll. Obwohl er und seine Frau sich bereits im fortgeschrittenen Alter befanden, glaubte Abraham trotzdem, dass Gott ihm einen Nachkommen schenken wird. Er wusste aber nicht, wie das geschehen soll. Und weil Abraham glaubte, schloss Gott mit ihm einen Bund. Jetzt kommt erst der Bund. Bis jetzt war nur Segen. Aber der Bund ist erst, nachdem Abraham geglaubt hat, entstanden, um ihm dies alles zu garantieren. Und an dem Tag, in Vers 18, Kapitel 15, schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Hier wird nun spezifiziert, welches Land die Nachkommen Abrahams erben sollen, das Gott Abraham verheißen hat, das zuvor in 12, Vers 2 verkündigt wurde. Aber es wird nicht gesagt, welcher Sohn das sein wird. Im Gegenteil, die Nachkommen sind in der Vielzahl. Deinen Nachkommen, nicht deinem Nachkommen, deinen Nachkommen. Abraham erhielt diese Verheißung von Gott erst, als er in Kanaan weilte. Keines der beiden Kinder war bis jetzt geboren, somit gilt diese Verheißung uneingeschränkt seinen beiden Söhnen, die später geboren werden sollten. Nun, wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Abrahams Frau Sarah empfiehlt ihm, von ihrer Magd Hagar ein Kind zu bekommen. Da beide nicht mehr an ein Wunder glauben konnten, auch damals war das genauso schwierig zu glauben wie heute, glauben Sie mir. Abraham war es nicht leichter zu glauben. Handelt Abraham nach dem Ratschluss seiner Frau und bekommt von der Magd einen Sohn, den er Ismael nennt. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 15, und Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Somit wurde Ismael der erstgeborene Sohn Abrahams. Und nach semitischem Recht und Völkerrecht oder Sippenrecht der Segensträger nach Abraham. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sonst verstehen wir die Problematik nicht. Und auf dieses Recht pochen die Araber und die islamische Welt. Für Abraham waren damit alle seine Sorgen erledigt und er sah darin die Verheißung Gottes vollendet. 13 Jahre später erscheint Gott dem Abraham wieder. Wir haben von der Geschichte der drei Engel gehört, die dem Abraham am Eingang seines Zeltes begegnen. Und Gott erneuert seinen Bund mit ihm und bestätigt diese Bundeserneuerung mit zwei, ja genauer genommen, drei Bundeszeichen. Wir haben zuerst mal den Segen Abrahams, den er bekommen hat, ohne Bund. Und als er den Euphrat überschritten hat, bekommt er dann den Bund, aber ohne Bundeszeichen. Und erst jetzt, nachdem 13 Jahre nachdem ihm der Ismael geboren war, bekommt er jetzt die Bundeszeichen. Das ist eigenartig. Also da sind beinahe 24 Jahre Zeit dazwischen. Was sind diese drei Bundeszeichen? Zum einen wird sein Name von Gott umbenannt, von Abram zu Abraham, das so viel heißt wie Vater viele. In Kapitel 17, Vers 5 von Genesis lesen wir: Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Das ist auch ein Problem, ein theologisches Problem. Das zweite Bundeszeichen wird mit der Beschneidung vollbracht, alles Männlichen im Hause Abrahams. In 17,10: Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und als Gegenteil oder als Nachteil in Vers 14: Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk. Dieses Bundeszeichen wird zur Grundlage dafür, dass bestimmt werden kann, wer zum Segen des Abrahams gehört und wer nicht. Und das gilt sowohl den Israeliten danach wie auch den Ismaeliten. Bis heute lassen sich alle Moslems beschneiden. Eben auf diese Grundlage, die aus dem Buch des Genesis kommt. Einen Vers weiter erscheint unerwartet das dritte Bundeszeichen. In Kapitel 17, Vers 15 lesen wir: Und Gott sprach abermals zu Abraham. Und jetzt kommt dieses dritte Bundeszeichen: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und jetzt kommt die Begründung dafür. Denn ich will sie segnen und auch von ihr dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Dieses dritte Bundeszeichen wird erst im zweiten Anlauf erwähnt, also nicht im Zusammenhang mit der Umbenennung des Namens Abrahams und der Beschneidung, sondern, wie gesagt, Gott sprach dann nochmal mit Abraham. Aber gehört in dieses Bundeszeichen hinein, in diesen Bund hinein, als Gott nochmals mit Abraham gesprochen hat. Gleichzeitig ist es aber auch ein doppeltes Bundeszeichen, da zum einen der Name seiner Frau von Sarai zu Sarah umbenannt wird und zum anderen wird dem Abraham ein Sohn von ihr verheißen, der auch ein Volk sein wird, wie Ismael. Im Zusammenhang mit Ismael ist hier festzuhalten, dass auch der spätere Sohn von Abraham, also der Isaak, von vornherein mit in den Bund der Beschneidung hineingenommen wurde, wie Ismael, der zu diesem Zeitpunkt bereits 13 Jahre alt ist. Somit haben beide Söhne von Abraham die gleichen Voraussetzungen erhalten, um Segensträger zu sein. Denn hier wird noch nicht differenziert, dass Isaak was Besonderes sein wird. Bis jetzt haben Ismael und Isaak die gleiche Voraussetzungen über den Vater Abraham erhalten, die gleiche Segensträger zu sein. Ismael hatte eher den Vorteil, dass er als Erstgeborener eben dann der Segensträger direkt nach Abraham sein sollte. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, was die Mütter dieser beiden Söhne Abrahams betrifft. Und da fängt es dann auseinander zu driften. Mit dem dritten Bundeszeichen fordert Gott den Glauben des Abrahams aufs Neue heraus. Und wir werden gleich sehen. Denn Abraham konnte nicht verstehen und auch erst recht nicht glauben. Und in Genesis Kapitel 17, Vers 17 steht sogar, Abraham lachte. Ja, er lachte, denn er konnte es nicht glauben, dass er mit seinen 99 und Sarah mit ihren 89 Jahren noch ein Kind bekommen sollte. Wir wissen, dass Isaac ja noch heißt, so viel wie lachen oder lachen, lassen wir beim Wort lachen. Und wir beziehen das auf die Mutter, auf die Sarah. Aber Abraham lachte auch. Die konnten sich schlicht und einfach nicht vorstellen. Dem Abraham war Ismael sicher. Ein weiterer Sohn, der das Erbe streitig machen könnte. Wie soll das gut gehen? Darum ringt Abraham mit Gott um Ismaels Willen, damit Ismael als Alleinerben erhalten wird, weil er sein Erstgeborener ist. In Vers 18 des gleichen Kapitels lesen wir, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Aber Gott antwortet Abraham radikal, nein, steht da, das Wort nein. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Somit musste Abraham in seinem Glauben wieder von Neuem anfangen und die Erfüllung der Verheißung Gottes abwarten. Zuerst hat er seine Heimat verlassen, nun soll er auch seinen Erstgeborenen verstoßen. Die Frage ist, die da aufkommt, wie weit ist sowas noch menschlich zu verstehen? Durch diesen ja fast unmenschlichen Glauben des Abrahams erhält der Segen, den Abraham von Gott empfangen hat, eine neue Dimension, die bis jetzt so noch nicht sichtbar war in den Verheißungen an Abraham und die direkt und ausschließlich an diesen zweiten Sohn gebunden wurden. Im zweiten Teil des Vers 19 lesen wir, und mit ihm will ich meinen, und jetzt hier sehr genau hinzuhören, ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Hier wird der Segen Abrahams, der bis jetzt nur an Land und Völker gebunden war, durch Isaak zu einem ewigen Bund umgewandelt. Wichtig zu wissen ist, dass in diesem Zusammenhang eben mit Isaak weder Land noch Reichtum verheißen werden, sondern nur der ewige Bund. Gott verspricht ihm mit Isaak nicht Land, nicht Besitz, nicht Volk, nichts, sondern nur Bund. Vorher hat er wird auch ein großes Volk werden, aber jetzt gerade mit diesem ewigen Bund wird alles Irdische nicht erwähnt. Ismael dagegen sollte im Zusammenhang mit in dieser Auseinandersetzung ein großes Volk werden, das viele Länder besitzen soll und große Fürsten hervorbringen wird. Wie geschrieben steht in Vers 20, und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber Ismael sollte nicht der Bundespartner zwischen Gott und den Menschen sein und die ewige Segenslinie weiterführen, wie Isaak. Denn in Vers 21 wiederholt Gott die Zusage für den Isaak, aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaac, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Bei diesem dritten und letzten Bundeszeichen zwischen Gott und Abraham wurde der Segen an Abraham im Grunde genommen in zwei Bereiche unterteilt. Einmal zu dem irdischen und vergänglichen Segen, der Ismael seinem Erstgeborenen verheißen wurde, und dem ewigen und daher geistlichen Segen, der Isaak seinem Sohn von der Sarah verheißen wurde. Da findet eine Trennung statt. Das ist das Novum bei diesem Segen. Die Aufteilung in zwei unterschiedliche Strukturen, einen vergänglichen und einen unvergänglichen, einen ewigen Segen. Die Frage, die uns nun in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist, warum wird gerade dem Isaak der ewige Bund verheißen und nicht dem Ismael, dem Erstgeborenen Abrahams? Das wäre logisch. Nun, diese Frage müssen wir aus verschiedenen Blickwinkeln der Schrift beleuchten, um die Dimension des Segens Gottes uns richtig vergegenwärtigen zu können, der hier die Grundlage dieser Erwählung bildet. Eine Antwort auf diese Frage können wir im gleichen Vers finden. 21 nochmal: Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Der erste Grund also, warum Isaak der ewige Bündnispartner sein würde, liegt an der Tatsache, dass er der leibliche Nachkomme der Sarah sein sollte. Das ist der erste logische, festgehaltene Grund. Wenn man die Geschichte Abrahams verfolgt, kann man bei der Wahl der Frau für seinen Sohn Isaak ein ähnliches Bild erkennen. Ida Glaser hat das vorhin auch schon erwähnt. In einige Kapitel weiter, in Kapitel 24, Vers 3 und 4, geht es um die Suche nach einer passenden Frau für den Sohn Isaak. Und da spricht Abraham zu seinem Knecht Eliezer und sagt: Und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Hier wird gezeigt, dass es eine wichtige Rolle spielt, ob die Ehefrau des Segensträger auch aus der gleichen Sippe stammt wie der Segensträger selbst. Und wir haben es ja eingangs erwähnt, dass Abraham das semitische Gebiet verlassen hat und in das kanaanitische Gebiet kam. Somit soll jetzt der Knecht wieder in das semitische Gebiet gehen und dort aus der Sippe niemand als Frau für seinen Sohn nehmen. Das Gleiche können wir auch beobachten, als Rebekka, die Frau des Isaaks, die der Knecht Abrahams aus Haran holte, von ihrem Mann Isaak später verlangte, das Gleiche für ihren Sohn Jakob zu tun. In Kapitel 27, Vers 46 und 28, Vers 1 und 2 lesen wir: Und Rebekka sprach zu Isaak: Mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen, wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Und jetzt, da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Wieder eine Cousine. Und die Frage ist, warum ist das so im Genesis-Buch? Wir haben es gelesen, im Islam und Koran geht es ein bisschen mehr darum, das Geld und Reichtum in der Sippe zu behalten. Das war auch dann später so, als Volk Israel aus Ägypten ausgewandert ist und Gott ihnen die Gebote gab. Da ging es darum, Aufteilung von Land und Geld, dass das immer mehr oder weniger in der Sippschaft bleibt. Aber warum spielen die Frauen aus der gleichen Sippe eine so wichtige Rolle hier im Genesis? Um dies beantworten zu können, müssen wir ein wenig in der Zeitgeschichte zurückgehen, in der Zeit direkt nach der Sintflut. Als Noah einem Rausch verfiel und wieder aufwachte, teilte er seinen Segen, den Gott ihm nach der Sintflut gegeben hat, an seinen Söhnen aus. Und in Kapitel 9, Vers 26 lesen wir, und er sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Somit erhielt Sem, der älteste Sohn Noahs, den Segen seines Vaters, während Kanaan, der Sohn Hams, der die Blöße des Noah nicht zudeckte, verflucht wurde. Also somit wurde die Linie Sems gesegnet und die Linie Hams und Kanaans verflucht. Somit wurden alle Nachkommen Sems, die sogenannten Gesegneten des Herrn, während alle Nachkommen Hams die Verfluchten wurden. Das ist jetzt irdisch gemeint, nicht geistlich, da muss man aufpassen. Wenn wir nun die Genealogie der Frauen des Abrahams verfolgen, können wir Folgendes entdecken. Abraham und Sarah stammen beide aus der semitischen Segenslinie, die Segensträger waren von Anfang. Hagar aber war eine ägyptische Sklavin, Misraim steht da im Genesis, die demnach der hamitischen Linie zugeordnet wurde, die aber vom Stammvater her bereits verflucht war und somit nicht der irdisch gesegneten Segenslinie angehörte. Somit konnte der ewige Segensträger Isaac ausschließlich aus der Linie des Sems abstammen, zu der sowohl Abraham wie auch Sarah angehörten. Könnt ihr mal das nächste Bild zeigen? Und da sieht man es hier jetzt ein bisschen. Wir haben hier Noah und dann Sem und dann Arpachshad, Shelah und dann Heber bis runter nach Terach und Abraham. Und Abraham ist der Sohn von Terach und Sarah ist eine Halbschwester von Abraham. Wenn der ewige Segensträger, der ja Isaak sein sollte, von der Hagar abstammen würde, wäre die Segenslinie des Sems zumindest von einem Elternteil unterbrochen worden und der Segen, den Noah seinem Sohn Sem gegeben hat, praktisch nicht gültig. Denn wenn Noah dem Sem den Segen gibt, dann heißt das, alle Vorteile aus dieser Familienlinie stammen müssen. Sonst wäre der Segen Sems nicht keine Segenslinie. Da aber der Segen des Herrn ausschließlich der semitischen Linie zugesprochen wurde, konnte Hagar niemals den geistlichen Erben hervorbringen, der in dieser Segenskraft mit eingebunden war. Natürlich konnte auch die verfluchte Linie des Hams und somit Hagar und ihr Sohn Ismael mit in den Segen Abrahams eingegliedert werden. Aber diese Linie blieb eben eine irdische und somit vergängliche Segenslinie, während die der Sarah und ihres Sohnes Isaac zu einer ewigen und somit einer himmlischen Segenslinie wurde, aus der später auch der Messias hervorkommen sollte. Viele Jahrhunderte später spricht ja Jesus eben von diesem ewigen Bund, als er sagte in Johannes 8, 56, und das ist ein eigenartiger Vers, der plötzlich erscheint im Neuen Testament. Und dort spricht Jesus zu den Juden: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Dieses Wort bezieht sich eben auf diese ewige Verheißung, die Abraham in Bezug auf seinen Sohn Isaak erhalten hat und die Jesus durch seinen Tod und durch seine leibliche Auferstehung erfüllte. Indem er auferstanden ist, ist diese Segenslinie ewig geworden. Bis dahin war es noch nicht ewig. Indem er von den Toten auferstanden ist, hat er den Segen Abrahams und Isaaks zu einem ewigen Segen umgewandelt, indem er jetzt vor dem Thron Gottes für jeden, der zu ihm kommt, Gnade und Heil erwirken kann. Dadurch erhält der Gläubige den Heiligen Geist als Unterpfand dieses verheißenen ewigen Lebens und wird ein Teil dieser Verheißung, die Abraham und Isaak zugesprochen wurde. Weil es nämlich ewig ist. Das heißt, das muss umgewandelt werden von vergänglich in unvergänglich. Wir kommen noch auf diese Thematik noch zu sprechen. Wenn wir nun die Grafik mit der Lebenslinie von Ismael und Isaak ergänzen, so können wir eine zweite wichtige Komponente erkennen, die für die Erwählung des Isaaks entscheidend war. Aber jetzt muss ich kurz ein bisschen was dazu sagen. Nächste Seite. Wir haben hier kann man zwei ganz wichtige Sachen beobachten. Noah starb also nach der Schrift 350 Jahre nach der Sintflut. Diese Linie ist die Sintflut. Davor, nach biblischen Berechnungen sind das also etwa 1640 Jahre nach Schöpfung und Noah ist da 350 Jahre danach gestorben, also insgesamt 950 Jahre alt. Sem wurde 502 Jahre alt. Ja. Entschuldigung, wurde 600 Jahre alt. Hier unten ist das Alter, oben ist in welchem Jahr nach der Sintflut. Im Jahr 502 nach der Sintflut praktisch gestorben. Sein Sohn, sein erwählter Sohn, Arpachshad, als Segensträger, stirbt vor Sem. Sein Enkelsohn, Shelach, stirbt vor ihm. Damit bleibt bis dahin Sem selbst der Segensträger. Der lebendige Sohn ist immer der Segensträger. Jetzt waren praktisch alle Söhne und Enkelsöhne des Sem verstorben, bevor er gestorben war. Wer ist dann der Segensträger nach ihm? Der Urenkel Heber, weil er älter wurde als er. Deshalb steht es da in Genesis 5, da heißt Sem der Vater aller Söhne des Hebers. Also, um diese eindeutige Linie, Link zu schaffen zwischen Sem und Heber als Segensträger. Jetzt passiert, die Krise nimmt aber zu, nach Heber, der Sohn Hebers stirbt vor Heber. Sein Enkel, sein Urenkel, sein Ururenkel, sein Urenkel, sogar Abraham stirbt vor Heber. Und jetzt ist die Frage, wer kann der Segensträger sein? Nicht einmal Abraham kann, wenn nämlich wiederum nach semitischen und Erbrecht immer der älteste lebendige Nachfahre der Segensträger ist. Wir kommen also zu Abraham, sehen, auch er konnte es nicht sein. Deshalb werden alle Völker gesegnet werden durch deinen Nachkommen, gar nicht durch Abraham selbst. Wir sind alle durch den Nachkommen Abrahams gesegnet. Und wenn wir jetzt Ismael und Isaak genauer hinschauen, erkennen wir, dass Ismael auch vor Heber gestorben ist. Isaak ist der Erste, der den Heber überlebt und somit der lebendige, der leibliche Segensträger wird nach Sem, Heber und Isaak. Er ist also der Dritte in der ganzen Linie von 10 Generationen, dass er der Segensträger wird. Das war die brutale Realität nach der Sintflut, in dem die Lebensalter kürzer wurde. Wurde dann sind natürlich die Kinder und Enkelkinder vor den Eltern,
mussten die vor den Eltern sterben. Wenn man nun die Lebensspanne Ismaels und Isaaks mit den Segensträgern seit Sem vergleicht, stellt man fest, dass Ismael im Jahr 516 nach der Sintflut starb, während Isaak erst im Jahr 572 nach der Sintflut ablebte. Heber dagegen stirbt erst im Jahr 531 nach der Sintflut. Somit konnte Ismael nicht den ältesten lebendigen Segensträger nach Sem überleben und selbst der Patriarch der semitischen Linie werden. Nur Isaak konnte de facto der Träger dieser Segenslinie nach der Sintflut werden, die ihm vom Noah über Sem und Heber übertragen wurde. Weil Isaak den ältesten lebenden Segensträger nach Sem überlebte, erhielt er diesen überragenden Segen von Gott und wurde dadurch zuerst einmal der irdische Segensträger und durch Abrahams Glauben auch zum ewigen Segensträger. Das ist ganz wichtig. Welche Konsequenzen haben diese heilsgeschichtlichen Tatsachen für unseren christlichen Glauben heute und auch für die Politik? Wir stellen zuerst einmal fest, dass Gottes Verheißungen von Anfang äußerst präzise ausgeführt wurden. Denn wenn man die biblische Genealogie genau studiert, kann man einige Phänomene erkennen. Erstens, in der Regel ist es eine Generation im Schnitt, also 33 Jahre, bis der nächste Nachkomme kommt.
37 nach der Sintflut ist Schelach geboren, danach 67, also das sind 30 Jahre, und Peleg dann 34 Jahre zwischen 67 und 101 und so weiter. Also in der Regel um die 33 Jahre.
Aber beim Nachkommen des Terach erkennt man, dass eine ganze Generation übersprungen wurde, da er bereits 70 Jahre alt war, als sein erster Sohn Abraham geboren wurde.
Also hier ist eine Lücke praktisch von einer Generation. Terach war 122 nach und Abraham 70 Jahre danach, also
292 nach der Sintflut. Bei Abraham stellen wir fest, dass sogar zwei Generationen, also 99 minus 33, gleich 66 Jahre übersprungen werden mussten, bis Isaak geboren wurde.
Hier haben wir Abraham 292, Isaak 392, also fast genau 100 Jahre.
Indem Isaak aber den Heber überlebte und zum Gesamtpatriarchen der Menschheit wurde, hat Gott, wenn wir es so sagen können, durch die lange Lebens- und Wartezeit des Abrahams eher die Zeit und Heilsgeschichte beschleunigt, damit Abraham selbst den verheißenen Segen noch mit eigenen Augen sehen konnte, nämlich seinen eigenen Sohn Isaak. Gott hat also Abraham nicht auf die Probe gestellt und die Verheißungen verlangsamt, indem er es erst mit 99 Jahren ihm verheißen hat, wie das immer meiner Meinung nach fälschlicherweise dargestellt wird. Er hat vielmehr durch die Person Abrahams drei volle Generationen übersprungen. Einmal bei seiner Geburt und zwei Generationen bei seinen Kindern, damit er Abraham selbst der direkte Segensträger sein konnte durch seinen Sohn Isaak. Der Segen des Vaters ist immer, dass er Söhne hat, die Segensträger sind. Somit ist Gottes Wort und Offenbarung im Alten Bund äußerst präzise und in jeder Hinsicht zuverlässig. Es ist nur eine Frage der Perspektive und der Interpretation, um die Heilsgeschichte richtig deuten zu können. Zweitens, bei diesem Segen, den Gott Isaak verheißen hat, geht es nicht um Reichtum, Land oder Macht. Wir müssen erkennen, dass es bei diesem Segen um eine neue Dimension der Gnade handelt. Konkret gesagt, es handelt sich um das ewige Leben. Das nämlich ist der wahre Segen Abrahams und Isaaks für alle Völker der Erde. Nicht die Frage nach irdischem Besitz, das hatte ja schon Sem mehrere Generationen, 8 Generationen vor ihm bereits erhalten. Somit wäre das nichts Neues bei Abraham. Die Frage des Landbesitzes wurde zu Abrahams Lebzeiten sowieso nicht endgültig geklärt. Denn Abraham selbst blieb ja auf Lebenszeit ein wandernder Aramäer. Erst bei Mose gewinnt die Landnahme des Volkes Israels an Gewicht, denn als Israel ein großes Volk mit über 1 Million Personen wurde, musste Gott seinem auserwählten Volk eine Bleibe geben. Das war logisch. Diese Bleibe sollte aber auch für das Volk Israel immer nur ein Durchgangsort bleiben, bis der Messias die ewige Bleibe herbeiführt. Denn erst dann kann der Ewigkeitsanspruch des Segens, den Gott Abraham durch Isaak verheißen hat, vollendet werden. Solange nicht ewig ist, ist es immer noch eine Wartezeit. Solange das himmlische Jerusalem noch nicht offenbart ist, solange warten alle Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs auf die Erfüllung dieser Verheißung. Bis heute noch. Auch Jerusalem ist noch nicht die endgültige Lösung für das Volk Israel. Drittens, bei der Geschichte Abrahams und Isaaks wird offensichtlich, dass die Grundlage für die Verheißungen Gottes immer der Glaube ist. So wie es auch der Apostel Paulus dann später in Römer Kapitel 4 aufgezeigt hat. Denn der ewige Bund hat eine Eigenschaft, die ohne diesen Glauben gar nicht erfasst werden kann. Aus diesem Grund sagte auch Jesus zu den Pharisäern, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ein Gott der Lebendigen ist und nicht ein Gott der Toten. Denn der Bund Gottes muss immer ein ewiger Bund sein. Aus einem ganz einfachen Grund, da er der Ewige ist. Darum müssen die Bündnispartner Abraham, Isaak und mit ihnen alle Nachkommen zuerst einmal das ewige Leben erhalten, damit sich diese ewige Verheißung erfüllen kann. Sonst wären sie keine offiziellen Bündnispartner Gottes. Ohne die Trennung von ewig und vergänglich, himmlisch und irdisch, kann keine sachliche Diskussion über die Verheißungen Gottes an Ismael und an Isaak stattfinden. Da er der Ewige ist, können seine ewigen Verheißungen nur und ausschließlich nur durch unseren Glauben erfasst werden. Und warum? Weil es nicht materialisiert hat. Es ist nicht offiziell in unseren Besitz übergegangen. Solange wir noch in einem leiblichen und vergänglichen Leib leben, solange können wir diese ewige Verheißung Gottes nur im Glauben wahrnehmen. Daraus resultiert die Erkenntnis, ohne Glauben keine Gotteserfahrung. Oder andersrum formuliert, wer Gott erkennen will, muss der Schrift glauben. Also, es sind zwei Sachen, die eigentlich gegenseitig spielen, aber das sind die Voraussetzungen. Wenn ich keinen Glauben habe, kann ich keine Gemeinschaft oder keine Erkenntnis über den ewigen Gott haben, aus dem einfachen Grund, unsere physikalische Dimension, unsere vergängliche Dimension, kann die unphysikalische und die unvergängliche Dimension Gottes gar nicht erfassen oder wahrnehmen. Das geht nur über das Medium Glauben. Und wer glaubt, der kann dann auch konkrete Erfahrungen mit Gott machen. Aber dieser Glauben kommt wiederum nur durch die Verheißungen, die wir in der Schrift haben. Sonst wissen wir nicht, welchem Geist wir glauben können. Das ist auch ganz wichtig in der Frage zu dem, was im Koran kommt und was in der Bibel kommt. Was sind die Auswirkungen dieser Erkenntnisse für unseren Glauben und für die Politik heute? Jesus sagte zu der Samariterin in Johannes 4, 22, ihr wisst nicht, was ihr anbetet und glaubt. Wir wissen, als das jüdische Volk, als das Volk Israel, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden, also von dem Volk Israel, gemäß der Schrift. Es stimmt, Isaak und seinen Nachkommen gehört das verheißene Land nach der Schrift. Denn Abraham hat das Land verheißen bekommen und sein Nachkomme und sein ewige Nachkomme soll auch das Land haben. Darum haben die Juden bis heute das Vorrecht, in diesem Land zu wohnen, in Palästina. Denn Gott hat es Abraham und ihnen verheißen. Aber, und das ist diese neue Dimension, die durch Isaak gekommen ist, Jesus sagte unmittelbar danach noch etwas an die Samariterin. Und das sollte jeder Israelit sich zu Herzen nehmen. In Vers 24, Johannes Kapitel 4, lesen wir, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht sie sollen, oder es wäre besser, sie müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Denn wenn sie es nicht in Geist und Wahrheit anbeten, können sie gar nicht Gott anbeten. So einfach ist das. Wenn wir nun dieses Wort Jesu mit der Verheißung an Isaak vergleichen, können wir erkennen, dass Jesus genau dieses Thema aufnimmt, nämlich, dass es nicht eine Frage des Ortes oder des Besitzes auf Erden ist, was das Heil ausmacht, sondern der Besitz der geistlichen Dimension dieser Verheißung entscheidend ist, weil nämlich Gott Geist ist und mit irdischem Besitz und mit vergänglichen Werken weder erfasst noch erreicht werden kann. Darum können nur diejenigen, die Gott in Geist und Wahrheit anbeten, seine Verheißungen erben. Der Gemeinde in Korinth erklärte der Apostel Paulus diese Problematik folgendermaßen. Das sage euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Somit ist offensichtlich, dass wenn man den ewigen Verheißungen Gottes, die er Abraham und Isaak verheißen hat, teilhaftig werden will, muss alles an uns zuerst umgewandelt werden in eine unvergängliche und unverwesliche Substanz. Was bleibt dann übrig von dem Irdischen und vom Besitz? Nichts, aber auch gar nichts. Bruder Goldsmith hat gestern gesagt, wir sind alle Dust, wir sind alle Staub. Es bleibt nur Staub übrig. Das ist ein wahres Wort, da steckt viel mehr dahinter in diesem kleinen Satz. Das ist die ernüchternde Bilanz der gefallenen Schöpfung. Das Problem ist, die Schöpfung ist gefallen. Das ist, was Genesis sagt und nicht, was der Koran sagt. Genesis hat ganz genau das erfasst, in welche Problematik wir hängen. Als vergängliche, gefallene Geschöpfe können wir nicht Gemeinschaft mit dem unvergänglichen und heiligen Gott haben. Und da muss etwas passieren. Ohne das können diese Verheißungen nicht erfüllt werden. Denn sie sind schon ein Teil dieser Verheißung, ewiger Segen. Darum hat auch der Kampf um Jerusalem und das gelobte Land für die Juden keine bleibende Bedeutung. Sie können kämpfen, so viel sie wollen. Auch das irdische Jerusalem muss vergehen, auch das irdische Israel. Ob sie oder die Araber darin wohnen, die Juden haben jetzt 2000 Jahre nicht mehr darin gewohnt, nur ein paar, ist für ihr, den Juden, geistliches Erbe nicht entscheiden. Denn das ewige Erbe ist das unvergängliche Leben und Gemeinschaft bei und mit Gott. Dies kann sich aber nicht in Jerusalem erfüllen. Erst wenn Israel den Heiland und Erlöser, den sie aus ihrer Stadt verstoßen haben, Jesus von Nazareth annehmen, können das Heil Gottes und das Erbe an Abraham, Isaak und Jakob ihnen in vollem Umfang zuteil werden. Vielleicht fragen Sie ja, warum nur durch Jesus? Ganz einfach. Wir haben es eingangs gesagt oder mal zwischendurch, weil Jesus bereits von den Toten auferstanden und zur Rechten Gottes sitzt. Somit hat er bereits die Umwandlung vollbracht, die sie nötig haben, um an das ewige Erbe des Abrahams und Isaaks teilhaftig zu werden. Und wenn dieses Heil nicht mehr abhängig ist von Fleisch und von Blut, von Beschneidung und Gesetz, von Rasse und ethnische Zugehörigkeit, dann ist auch dieses Heil nicht mehr abhängig von irdischen Orten und Werke, sondern allein vom Glauben und Geist, genau wie es Jesus der Samariterin erklärte. Möge Israel und alle Juden der Welt diese ewige Dimension ihres Heils erkennen und an Jesus von Nazareth glauben. Möge der Herr den Arabern und mit ihnen allen Muslimen die Augen für das Heil öffnen, das in Jesus bereitet ist, allen, die an ihn glauben. Nur im Glauben, und jetzt ist das die neutestamentliche Brücke, an Jesus Christus, kann der ewige Segen Abrahams und Isaaks empfangen werden, weil er, Jesus Christus, das ewige Heil Gottes für uns bereits erwirkt hat. Amen.